Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Die Immobilie ist ein träges Wirtschaftsgut und oft sind die, die mit ihr zu tun haben, auch keine Ausbünde von Aktivität und sprühender Innovation. Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass ich mich auch mit dem Thema befasse? Ach so, dabei sind, das wissen wir ja alle, theoretisch Veränderungen auf vielen Ebenen dringend nötig, zumal sich globale Märkte auch auf die Immobilienwirtschaft auswirken. Professor Dr. Hans-Peter Gondring, wissenschaftlicher Leiter der Akademie der Immobilienwirtschaft ADI, sagt sogar, sie sei ein Spielball verschiedener unkontrollierbarer Kräfte geworden. Als Journalist, der überhäuft wird mit Pressematerialien, habe ich den Eindruck, es verändere sich gerade alles. Nein, meint Gondring, wir bräuchten veränderte Geschäftsmodelle und ein verändertes Immobilienmanagement und das in großem Stil. Viel könnten wir von der Industrie lernen, aber der Leidensdruck sei noch nicht hoch genug.
Dieses Wohnthema hier, der erste Kollege sagt, es sieht das bis 2060, ich will mal nicht so schwarz sehen, aber das wird uns bis 2040, wird das ein Thema sein. Der Leidensdruck ist noch nicht groß genug. Und der wird aber in den nächsten Jahren wird der steigen, und zwar sehr schnell. Und dann werden wir sehen, wie dann in Panik reagiert wird. Es wäre klüger, das vorwegzunehmen.
Viel Spaß. Alle Podcasts könnt ihr übrigens hören unter podcast.haufe.de/immobilien. Mein Name ist Dirk Labusch. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft und inzwischen wieder total aktiv geworden.
Du bist fasziniert von Immobilien- und Infrastrukturprojekten? Dann gibt es bei EY genau den richtigen Job im Bereich Real Estate für dich. Von der Strategie und Digitalisierung über Transaktionen bis hin zur Transformation. Wir helfen unseren KundInnen, die richtige Entscheidung entlang des Lebenszyklus einer Immobilie zu treffen. Entdecke spannende Jobangebote unter jobsgermany.ey.com.
Ja, lieber Hans-Peter, einen ganz herzlichen Gruß nach Stuttgart aus dem sonnigen Freiburg. Ich freue mich, dass wir heute zusammen eine Limo trinken.
Jawohl, ich kann das gerne erwidern. Auch hier scheint die Sonne und freue mich schon den ganzen Tag auf den tollen Podcast mit dir. Endlich mal angekommen zu sein bei Haufe im Podcast, der ja so bekannt ist.
Ja, danke, das ist ja hervorragend. Also besser geht's ja gar nicht. Ja, das ist ja schon interessant, weil wir beide kennen uns schon gefühlt eine Ewigkeit. Ich habe dich begleitet schon seit du bei der ADI bist. Und wie kann man sich jetzt dein Leben als Privatier vorstellen, Hans-Peter? Wie geht's dir in der Rente?
Also ich spüre gar nichts. Mein Leben geht so weiter wie vorher. Ich bin jeden Tag in meinem Büro. Die Hochschule hat mir hier sogar noch einen neuen Bildschirm hingestellt. Ich bin nach wie vor immer noch so in der Koordination. Ich bin im Moment sehr gefragt als Redner, was mich wundert.
Aha.
Auch als Gutachter von großen Städten, insbesondere bei den Kommunen, scheine ich einen guten Namen zu haben. Und ich bin jeden Tag ganz normal im Job. Ich weiß gar nicht, ob das sonst meine Ehe aushalten würde, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin. Und am verlängerten Wochenende, mal ohne Zeitdruck, habe ich Zeit für mein schönes Revier und bin den ganzen Tag in der frischen Luft und muss sagen, es fühlt sich gut an.
Ja, genau, du bist ja Jäger und jetzt werden wahrscheinlich die Hälfte unserer Zuhörer werden jetzt ausschalten, aber das ist so, das muss man jetzt einfach mal sagen. Revier, erzähl, du jagst schon länger, ne?
Ja, ich komme ja aus einer alten Försterfamilie und es war der Traum meiner Mutter, diese Linie fortzusetzen. Bin also quasi das schwarze Schaf in der Familie und der Kompromiss war dann der Jagdschein. Wobei man sagen muss, ich fühle mich eigentlich gar nicht als Jäger. Ich bin eigentlich ein Heger. Ich habe über 1000 Hektar Jagdrevier. Und zum Beispiel, es wird seit Mitte Januar bei mir überhaupt nicht gejagt.
Weg von den Mobilien, von den Wildschweinen, von den Frischlingen hin zu den Immobilien. Du sitzt, und darüber wollen wir ja heute reden, der Wald, würde ich mich jetzt gerade noch mal streiten, ob das eine Mobilie oder eine Immobilie ist, aber das lassen wir mal. Du sitzt in Stuttgart, in einer der deutschen Städte, die ja auch unter Wohnungsmangel leidet. Und mein erster Impuls war jetzt zu sagen, dass wir alle die Gründe kennen, warum das so ist. Die ganzen Krisen, Fachkräftemangel, Bürokratie und leere Töpfe aus verschiedenen Gründen. Es wird also immer davon gesprochen, das sei alles aber nicht vorhersehbar gewesen. Und jetzt deswegen meine Frage an dich. Hat uns diese Krise am Immobilienmarkt völlig unerwartet getroffen?
Der Begriff Krise, der ist ziemlich hochgegriffen. Ich lese das sehr oft. Das kommt ja aus dem Griechischen, Krisis. In der Medizin ist das der Höhepunkt einer Krankheit. Was wir im Moment haben, ist zunächst mal, wenn man es mal salopp ausdrücken will, eine Schwäche. Wir haben einfach eine konjunkturelle Schwäche, die aber noch keine Krise ist. Und mit dem Wohnungsmarkt, da muss ich eins sagen, es gibt von mir im Immobilienbrief von 2011 einen kurzen Beitrag, wo ich darauf hinweise, wenn wir so weitermachen, dann werden wir irgendwann mal einen großen Wohnungsmangel haben. Und damals hieß es, das ist Professorengeschwätz, lass den mal reden, das wird so nicht kommen. Um es einfach mal auf den Punkt zu bringen, die Bautätigkeit, die Wohnungsbautätigkeit ist seit 2000 rückläufig. Im Gegenzug steigt aber die Bevölkerung. Mhm. Lieber Dirk, da brauchst du kein Professor zu sein. Wenn die Nachfrage steigt und das Angebot geht zurück, dann ist irgendwann mal eine Spannung im Markt. Und wir Ökonomen sagen, die Spannung manifestiert sich in steigenden Preisen. Also die Preise zeigen an, es besteht eine Spannung und die geht jetzt munter weiter. Der Wohnungsbau geht zurück, die Bauträger gehen reihenweise insolvent. Ich kann berichten, ich hatte ein Gespräch letzte Woche mit der Baubürgermeisterin in Ludwigsburg, die mir sagt, Herr Professor, wir wissen nicht mehr, was wir tun wollen. Wir haben ein baureifes Grundstück mit Baurecht für Wohnen. Wir finden keinen Bauträger, der bereit wäre, jetzt zu bauen. Und es sind ja auch Flächen da, aber im Moment ist das von, und da kommen wir ja zu dem Thema irgendwann mal Schwäche, das ist im Moment alles nicht auf Bauen ausgerichtet.
Ja, also wenn wir jetzt mal überlegen, jetzt eigentlich wäre eine Phase, du sagst selber, jetzt steigen die Preise für Wohnraum wieder, der Markt stabilisiert sich, jetzt müsste eigentlich in den Wohnungsbau auch investiert werden, auch Anleger müssten das, private Anleger, tun sie aber nicht aus den Gründen, die wir kennen. Oder man wartet aus anderen Gründen ab, weil morgen könnte es besser werden. Und dann sehe ich immer so dieses Konstrukt des Schweinezyklus so vor mir. Ist das jetzt irgendwie eine neue Variante, dass jetzt nicht die eine Phase direkt aus der anderen folgt, sondern dass es erstmal ums Abwarten geht?
Die normalen Zyklen, wenn die unten in der Talsohle sind, dann ist das ja nicht so, dass die gleich am nächsten Tag wieder hochgehen. Okay. Das heißt, diese Talsohle, wenn man die zoomen würde, da ist immer so eine gewisse Seitwärtsbewegung drin. Mhm. Das kann je nach Branche mal ein paar Monate sein. Das kann aber auch mal, wenn es ein, wir sagen, Kitchen-Zyklus ist, kann das auch mal ein Jahr dauern und dann geht es wieder hoch. Aber wir haben hier in der Tat eine sehr asymmetrische Wirtschaft. Das Risiko in der Bewertung ist einfach zu hoch, als dass es einen Hals gibt, irgendetwas zu tun.
Aber gibt es eine Sorge, hast du Sorge, dass sich Investoren jetzt auch über einen längeren Zeitraum vom Immobilienmarkt abwenden, weil andere Finanzprodukte besser sind, lukrativer werden? Oder glaubst du, dass das im Moment eine Zeit ist und dass die schon wiederkommen werden?
Die werden mit Sicherheit kommen, aber gehen wir mal auf ganz profan auf das Thema Banken ein. Ja. Ich habe gerade die Zahlen frisch bekommen. Im letzten Jahr haben die Banken 40% der Kredite, also Kreditanfragen für den Bau von Ein- und Zweifamilienhäuser abgelehnt. 40% in 2023, Tendenz ist steigen. Und wenn das wirklich kommt, was in Basel IV vorgesehen ist, ab 1.1.2025, dass nur noch Häuser finanziert werden dürfen, die fertiggestellt sind, dann muss ich mich fragen, wenn das wirklich so umgesetzt wird, dann frage ich mich, wo bleibt der Bauträgerschliff? Also das, da sind viele Imponderabilien drin, die sind unwägbar und die schrecken einfach die Investoren ab. Und du darfst ja eins nicht vergessen, ich kann ja nicht einfach in eine Immobilie rein. Die Transaktionskosten, die liegen zwischen 10% und 13%. Das heißt, theoretisch müsste ich warten, bis die Immobilie 13% an Wert gewonnen hat, um auf Nullsummenspiel zu kommen. Das ist bei Aktien, bei Fonds, also bei Kapitalmarktprodukten, die relativ homogen sind, da ist das unproblematisch. Aber wir haben die hohen Transaktionskosten. Das sind Sperrregeln für schnelles Handeln.
Aber Basel IV ist doch beschlossen. Glaubst du, dass das jetzt, dass da doch wieder Aufweichungen, dass es dazu kommt?
Ja, Basel IV haben wir die Diskussion, oder das gibt es ja seit 2022 und da gibt es eine Übergangsfrist von 5 Jahren bis 27. Und man hat sich jetzt hier in Deutschland wohl darauf geeinigt, ab 1.1.2025 ernst zu machen. Mhm. Und das sind zwei Dinge. Punkt 1, diese Eigenkapitalunterlegung von Krediten wird erhöht. Mhm. Das waren immer früher so 8%, hat man gesagt. Das wird jetzt auf 10-11% hochgehen. Und das zweite wird sein, in der Anrechenbarkeit der Kredite, dass nur die Kredite, dass die Häuser oder die Immobilien fertiggestellt sind. Mhm. Ansonsten kann die Bank finanzieren, aber dann muss sie mehr Eigenkapital unterlegen. Das heißt, der Kredit wird dann teurer. Wie das jetzt konkret umgesetzt ist, das kann ich dir in einem halben Jahr sagen, aber das ist im Moment die Diskussion.
Genau, das ist ja nun, das spricht ja nicht dafür, dass sich dann die Bautätigkeit in näherer Zukunft erhöhen wird. Es sei denn, der Staat, der schießt ganz viel Geld dazu, wozu er im Moment nicht willens und in der Lage zu sein scheint. Ich möchte nochmal auf das eingehen, was du eben gesagt hast. Ich erinnere mich selber noch an die Aussagen, ich wusste nicht, dass es 2011 war, aber dass Deutschland schon zugebaut sei und man keine Wohnimmobilien mehr brauche. Das ist ja schon so, solche Aussagen hörst du jetzt und du schüttelst den Kopf und du weißt aber, dass die damals ja auch nicht ins Blaue getätigt wurden. Ich will darauf hinaus, dass sich ja die Rahmenbedingungen sehr, sehr schnell verändern. Und ich frage mich, wie vor diesem Hintergrund, dass das so ist, eine nachhaltige Wohnungspolitik überhaupt möglich ist.
Ja, eine nachhaltige Wohnungspolitik, die hatten wir ja in den 50er, 60er, 70er, 80er bis in die 90er Jahre rein. Das heißt, der Bund hat damals ja richtig Geld in die Hand genommen, um den Wohnungsmarkt zu beleben. Jetzt kann man natürlich sagen, das war Nachkriegszeit, es musste aufgebaut werden, aber die haben das damals sehr gut hinbekommen. Die haben zum einen ich wüsste auch noch, dass die berühmte 7b-Abschreibung, die es dort gab, dann gab es die Personenförderung, dann hat man natürlich auch leichter Kredite vergeben. Und vor allen Dingen die Grunderwerbsteuer lag noch bis 84 bundesweit bei 3%. Die hat sich jetzt mal gerade verdoppelt. Da war so eine Aufbruchstimmung. Und ich kann auch das Geheimnis lösen, wie man auf diese 400.000 Wohnungen pro Jahr kommt. Das ergibt sich aus einer Zeitreihe zwischen 1960 und 2000 wurden in der Bundesrepublik im Jahr im Durchschnitt 400.000 Wohnungen. Und das hätte man quasi fortschreiben müssen. Und wir haben so einen Knick, der geht so bei 2004 los. Dann ist man irgendwann mal auf 320 und dann geht das dann runter mal unter 300.000. Auf der anderen Seite ist aber die Bevölkerung gewachsen. Die Raumforderung ist größer geworden. Und ja, dann kam die Flüchtlingskrise und dann wurde das evident. Hoppla, uns fehlen ja Wohnungen. Mhm. Und ich habe das gestern auch in der Schwarzkasse-Akademie gesagt, Leute, was passiert, wenn Russland den Krieg in der Ukraine gewinnt? Im Donbass leben 10 Millionen Menschen. Wenn davon nur jeden zweiten flüchtet, quasi die Ukraine muss für den Wohnungsmarkt muss den Krieg gewinnen. Weil die Flüchtlinge können wir gar nicht aufnehmen. Und wie viele Flüchtlinge im Moment in Afrika, das sind Klimaflüchtlinge, gerade die UNO schätzt, das sind ungefähr 60 Millionen, die in den nächsten 20 Jahren aus Klimagründen, weil das Land einfach nebenernährt sind, Richtung Norden ziehen, das haben wir gar nicht eingepreist, das haben wir gar nicht auf der Agenda und die Politik möchte darüber auch gar nicht sprechen.
Nun würde man ja sagen, die Krisen ändern sich eigentlich sehr, sehr häufig. Im Moment ist es so, dass man sich das gar nicht vorstellen könnte, dass wir irgendwann mal wieder weniger Wohnungen brauchen. Und eigentlich müsste sich doch auch dann der Immobilienmarkt mit den Krisen, müsste er ein Stück weit agiler werden und wir müssten in der Lage sein, durch serielles Bauen oder so, uns schneller anzupassen?
Nein, Dirk, du gehst da sehr rational ran. Das wäre nach dem normalen Menschenverstand die normale Reaktion. Mhm. Das ist aber in der Politik anders. Ich sage immer, die Schmerzen sind noch nicht groß genug, um zu reagieren. Wenn ich mir überlege, wenn wir dieses Gespräch vor 4 Jahren geführt hätten, ja, dann hätte es mich gefragt, woran liegt es? Dann wäre sofort die Standardantwort gekommen, ja, wir haben zu viel Bürokratie, wir haben zu viele Vorschriften, das Baurecht dauert zu lange. Und wenn du dann mal schaust in diese ganzen Formate von Lanz und Maischberger, wo die Politiker dann auftreten, ja, wir müssen die Bürokratisierung, wir müssen das Baurecht verschlanken, wir müssen wieder ans Baugesetzbuch gehen und das ist eine Leier. Und ich sagte ja, Stand heute sind nochmal in den 4 Jahren ungefähr 800 Vorschriften dazugekommen, ja, statt entbürokratisieren. Versuch mal zum Beispiel in einer Stadt wie Stuttgart, ich will jetzt nicht zu nahe tragen, versuch mal hier einen Bauantrag innerhalb von 2 Jahren durchzubringen. Wir haben hier Zeiten, da hat früher einer zweimal promoviert. Mhm. Das geht ja teilweise bis 8 Jahre. Und das sind alles diese Hemmmechanismen. Und dann ist das Wirtschaftsgut Immobilie, hat ein sehr hohes Trägheitsmoment.
Ja, ja, na, klar.
Und ein sehr hohes Trägheitsmoment. Und wenn das so zusammenkommt, dann ist das so eine Giftküche, aus der dann keine Pflänzchen entstehen, wo man sagen könnte, das ist Hoffnung. Und ich sagte, das ist ganz offen ehrlich, dieses Wohnthema hier. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen gelesen, der erste Kollege sagte, es sieht das bis 2060. Ich will mal nicht so schwarz sehen, aber das wird uns bis 2040 wird das ein Thema sein. Du kannst es dir in den Kalender schreiben, in 4 Jahren treffen wir uns wieder und da will ich sagen, Dirk, was hat sich geändert von 2024? Und da wirst du sagen, nichts.
Ja, aber mal sehen. Aber ich meine, du hast ja recht, der Leidensdruck muss steigen. Dann kommt ja auch noch die, das wollte ich dich fragen, gibt es eigentlich noch, jetzt mal abgesehen von dieser Flüchtlingsthematik, gibt es eine Abhängigkeit, eine zunehmende Abhängigkeit der Immobilienwirtschaft von der Weltpolitik? Ich frage das mal so, weil du bist ja Ökonom. Ich könnte mir das vorstellen, die Immobilienwirtschaft ist nicht im luftleeren Raum, sie ist Teil der Gesamtwirtschaft. Da wird die Abhängigkeit herkommen oder gibt es da noch andere Aspekte?
Nein, der Immobilienmarkt ist extrem verwoben mit anderen Märkten und Krisen in diesen Märkten, die gehen über einen relativ kurzen Transmissionsriemen direkt in den Immobilienmarkt rein. Und das sagte ich ja schon zum Anfang, wir haben heute eine asymmetrische Krisenstruktur. Krisen früher waren eher symmetrisch, das heißt, du hattest ein Problem. Ölkrise 1973, Dotcom-Krise 2001, Finanzkrise 2008. Du hast jetzt quasi so eine Monokausalität und das ist heute so eine Mischung aus allem. Du hast auf der einen Seite die Veränderung der Weltordnung. Weltordnung heißt natürlich auch Länder, die auf Rohstoffen sitzen. Das heißt, wir werden dann ein Stück weit erpressbar, weil wir brauchen gewisse Stoffe, die haben wir hier in dieser freien Welt nicht. Dann hast du das Thema Fluchtbewegungen. Du hast das Problem der Globalisierung. Ich habe immer gesagt, Leute, Globalisierung, verlängerte Werkbänke, das hat Kostenvorteil, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, aber das ist umweltschädlich und es schafft Abhängigkeit. halten. Jetzt will man wieder mehr deglobalisieren oder man will in friendly Länder gehen, wo man sagt, wir gehen nur noch in Länder rein, die die gleichen gesellschaftlichen Werte teilen wie wir. Und das ist alles im Fluss und da entsteht so eine Asymmetrie und die Immobilie wird zum Spielball. Du kannst ja auch nie ausweichen. Du kannst, wenn du am Kapitalmarkt bist, sagst, naja, der deutsche Kapitalmarkt gefällt mir nicht, da gehe ich nach Taiwan oder ich gehe nach Amerika oder weißt du wo. Aber die Immobilie, das ist ein starres Element. Das ist lokal, das ist geografisch fest. Das wird im Moment hin und her geschaukelt. Und diese Schaukel, das wird nicht in ein, zwei Jahren zu Ende sein.
Aber lass also mich da mal kurz, schon. Lass mich ja kurz ja. mal da eingreifen, weil, oder ja. du hast gesagt, die Immobilienwirtschaft wird zum Spielball verschiedener unkontrollierbarer Kräfte. Aber es wäre absolut möglich, Immobilien zu bauen, schnell mit den Rohstoffen, die wir in diesen freundlichen Ländern finden, wenn der politische Wille da wäre, wenn die Verfahren vereinfacht würden. Also warum ist die Immobilienwirtschaft ein Spielball dieser Kräfte?
Da bin ich voll bei dir. Du könntest heute, das ist einfach Bauhausarchitektur, du könntest einfach ohne Keller vorgefertigte Elemente, also die serielle bauen. Das wäre ja heute überhaupt kein, das wäre überhaupt gar kein Thema. Ich kenne einen Projektentwickler, den kennst du auch, in Düsseldorf, der hatte das ja angeboten, dieses serielle Bauen in den Kommunen. Da kam selbst der Widerstand aus den Kommunen, die gesagt haben, das geht nicht, das wollen wir nicht.
Ja, wobei da ändert sich, meine ich, gerade sehr, sehr viel. Also ich habe mit kommunalen Beamten gesprochen, die wollen das und die werden das und die Frau Geiwitz unterstützt das in großem Maße. Also ich glaube schon, dass da sich sehr viel tut.
Ja.
Aber ich sehe das natürlich auch. Die Beharrungskräfte sind immer da. Ich schließe aus dem, was du sagst, der Leidensdruck muss ein bisschen steigen und muss noch ein bisschen mehr steigen und dann geht's rund.
Ja, also der steigt noch, der Leidensdruck ist noch nicht groß genug. Und der wird aber in den nächsten Jahren wird der steigen und zwar sehr schnell. Und dann werden wir sehen, wie dann in Panik reagiert wird. Es wäre klüger, das vorwegzunehmen, zu antizipieren und zu sagen, jetzt in Ruhe machen wir was Vernünftiges, jetzt haben wir ja noch die Zeit. Aber das ist rationales Verhalten. Tut mir leid, sehe ich es nicht. Weil ich bin ja auch mit den Baubürgermeistern im Gespräch auch von großen Städten. Das ist immer dasselbe Lied. Wir finden keine Bauträger, wir finden keine Investoren. Die Grundstücke sind zu teuer. Die Leute sind, die wollen noch das Eigenheim. Viele sagen, wir Eigenheim ist heute nicht mehr klimagerecht. Wir haben eine zu hohe Flächenversiegelung für nur wenige Menschen. Wir müssten mehr wieder in den Etagenbau reingehen. Das sind alles rationale Argumente. Aber umgesetzt, also ich würde jetzt keine Gemeinde sagen, wo ich sagen würde, da fahren wir mal hin, gucken uns das an.
Wir haben ja ein Vorgespräch, ein schriftliches Vorgespräch geführt und das ist immer so, wenn ich mit dir kommuniziere, gehe ich dumm rein und komme dann klug wieder raus. Du hast mir nämlich erzählt so über die Phasen, die es gab, die ich dann auch sehr gut nachvollziehen konnte in der Immobilienwirtschaft nach dem Krieg, die Aufbauphase, die Konsolidierungsphase und jetzt hast du gesagt, und das ist natürlich völlig nachvollziehbar, sind wir mitten in der Transformationsphase. Das ist so, geh auf die Expo Real, da hörst du nur ein Wort, was dir entgegenkommt, Transformation. Jetzt scheint es ja also so, dass sich sichere Strukturen, die wir ganz lange gekannt haben, auflösen. Und jetzt erzähl mir mal was über die Folgen für die Immobilienwirtschaft.
Die sitze im Moment, da ist der Leidensdruck scheinbar auch noch nicht besonders groß. Die schauen alle auf die EZB. Mhm. Und ich höre dann, und das ist eine nicht auszuhaltende, Dirk, eine nicht auszuhaltende Naivität, die meinen jetzt wirklich, auch von großen Unternehmen, wenn jetzt die EZB den Leitzins senkt und das Zinsniveau geht wieder zurück, dann kommt der Markt wieder. Also ich habe auch mit Top-Managern so den Eindruck, die wissen nicht oder die sagen, wir verharren einfach, wir sitzen das einfach aus. Das wird 25, wird das wieder anspringen, dann gehen die Zinsen runter und dann kommen wir wieder in das alte Fahrwasser, denn wir hatten doch jetzt 12 Jahre, so wunderbare Jahre gehabt, vergoldete Jahre und die werden doch wiederkommen. Nein, ich kann definitiv sagen, es wird nicht mehr so sein, wie es mal war. Es wird wie sicher wieder aufwärts gehen, aber anders. Mhm. Und diese Gemengelage, die wir haben, ich will mal ein Beispiel nehmen. Nehmen wir mal das Thema KI. Nehmen wir mal Corona. Ich selbst, Dirk, habe im Januar 2020 in einem Interview gesagt, Homeoffice ist Schund. Online-Vorlesung ist Mist. Ich liege ja auch manchmal daneben. Da muss ich mich absolut korrigieren innerhalb von einem Jahr. Das heißt natürlich, mit Blick auch auf die USA, ich muss in dem Büroraumkonzeption anders denken als vor Corona. Ich muss im Wohnen anders denken. Die Leute werden in Zukunft, denke ich mal, viele werden, ich sehe das hier bei den jungen Leuten, die wohnen zu Hause bei Mama und Papa. Hm. Die Eltern sagen, Mensch, wie werde ich die Kinder los? Dann wollen die natürlich in kleinere Wohnungen, die wollen stadtnah sein. Das hat sich alles geändert. Und dann frage ich mich, wenn das erkennbar ist, wo sind denn hier die Wohnkonzepte, wo sind hier die Arbeitskonzepte, wo ist hier das innovative Moment? Mhm. Ich habe jetzt gerade Projektarbeiten gelesen, Hamburg, wenn ich da hingucke, Dirk, wenn ich es nie wüsste, das hätten auch Arbeiten sein können, Raumkonzepte aus dem Jahr 2010.
Das ist gut, dass du das sagst, weil ich bin ja nun als Pressemensch, bin ja immer wieder mit neuen, ich kriege ja ganz viele neue Pressemitteilungen und da habe ich das Gefühl, die Branche hätte es schon verstanden, die würde jetzt nur noch innovativ agieren, aber du sagst nein. Also nochmal die Frage, die Geschäftsmodelle in der Immobilienwirtschaft und Managementmethoden wahrscheinlich auch, die empfindest du jetzt nicht als zeitgemäß?
Nein, jetzt wäre die Zeit umzustellen. Ich will mal ein ganz anderes Beispiel. Ich bin gestern am Kongress gefragt worden, ja, wenn das Bauträgergeschäft ja so nicht mehr funktioniert, ja, was machen die denn? Ja, also wenn ich jetzt Bauträger wäre, dann würde ich sagen, okay, ich lasse das mit Neubau. Ich gehe jetzt in den Bestand. Hm. Bauträgermaßnahmen im Bestand. Ich will mal ein Beispiel nennen. 80% der Wohngebäude sind vor 2000 gebaut worden. Das heißt, da ist so viel energetischer Sanierungsstau, da würde ich mich darauf konzentrieren und würde sagen, pass mal auf, wir sind die energetische Sanierer, wir machen alles für euch. Alles aus einer Hand.
Ja, du, aber ich habe das Gefühl, also ich kriege ja nur noch Pressemitteilungen, ich übertreibe, wie es immer so meine Art ist, aber ich kriege ja nur noch Pressemitteilungen gefühlt, wo es geht um Sanieren im Bestand und ich dann denk dann immer, ja, das ist es, die haben es verstanden, die machen das jetzt so. Aber du hast wiederum andere Informationsquellen.
Nein, die schreiben das, wenn ich mir das dann anschaue. Ja, das müssen wir so schreiben, aber wir warten jetzt ab, weil das neue Geschäft, das klassische Bauträgergeschäft, das war doch das eigentlich Wahre. Da haben wir ja auch unsere Kernkompetenz. Klar, wenn uns einer fragt, wir haben ein Gebäude aus den 80er Jahren, kannst du das und das machen? Klar, das lehnen wir nie ab, aber das ist die Kernkompetenz. Sagen will, es ist noch nicht im Neokortex im Gehirn angekommen. Mhm. Das sind viele Lippen. Dirk, mal ein Beispiel. Wenn du mal an die Zeit denkst, 2018, 2019, da war jeder zweite Podcast nur über das Thema Digitalisierung. Mir hat das näher so zum Hals ausgegangen und das war schlagartig. Schlagartig war das einmal weg gewesen. 2 Jahre nur Digitalisierung. Wenn du mir heute anguckst, ja, was ist denn passiert mit Digitalisierung? Habt ihr denn zum Beispiel eure ganzen Datenbestände? Sind die denn wirklich digitalisiert? Sind die bereit für KI? Sind die, ja, wir haben so ein bisschen, haben wir da was gemacht. Aber wie soll ich sagen, es ist nicht mit Überzeugung, es wird nicht gelebt, es ist hier kein Zugang.
Was können wir von der Industrie lernen?
Das ist relativ einfach. Wir sprechen heute von Industrie 4.0. Wir wären froh, wenn wir sagen können, Immobilienwirtschaft 1.0. Das geht gar nicht. Die Industrie, sie muss innovativ sein, sie muss digitalisieren, sie muss künstliche Intelligenz haben, weil sie steht knallhart im internationalen Wettbewerb. Und die Industrie kann nur sich durchsetzen durch eine Kostenführerschaft. Und da ist unglaublich viel Druck. Warum entlässt jetzt zum Beispiel Bosch und Daimler, warum entlassen die jetzt Tausenden von Leuten, weil die sagen, die brauchen wir in Zukunft. Wir müssen mit den Kosten runtergehen. Und es nimmst du mal die Immobilienwirtschaft dazwischen, nimm dir jetzt mal eine normale Wohnungsbaugesellschaft, klar, die modernisieren, die sagen, wir haben einen Digitalisierungsbeauftragten, wir haben das, aber das ist alles, das sind keine geschlossenen Konzepte, die zielorientiert sind, das ist Flickschusterei, das ist viel Aspirin für einen kranken Patienten. Und ich sag dir nochmal, das zeigt die Geschichte, das wird sich radikal in den nächsten Jahren ändern, weil der Druck, der wird kommen. Wir werden 2025 genauso daher schwimmen, wie wir das 24 haben. Und irgendwann geht den Unternehmen auch die Luft aus und dann müssen sie was tun. Und dann werden wir wieder eine zweite Insolvenzwelle bekommen. Und ich frage mich, warum nutzt man jetzt nicht die Zeit, um neue Geschäftsmodelle zu formulieren, um sich neue Kernkompetenzen aufzubauen? Das geht mir nicht in den Kopf rein.
Mensch, Hans-Peter, das Gespräch könnten wir noch lange fortführen. Aber ich glaube, mit diesem Appell sollten wir es dann auch gut sein lassen. Ich habe dann meine traditionelle Abschlussfrage und die würde lauten, wenn ich dir eine Limo ausgäbe, mit wem würdest du sie trinken? Der kann der Immobilienwirtschaft oder die angehören oder nicht, der kann leben oder tot sein. Jetzt sag nicht mit mir, weil ich meine, du hast mich ja eh schon eingeladen jetzt hier wieder nach Stuttgart, aber das kriegen wir tatsächlich noch hin.
Ich würde mal gerne ein Gespräch führen. Ich weiß, er ist nicht so ganz unbestritten mit Elon Musk.
Ja.
Man kann ja über den sagen, was man will, aber er hat Visionen. Beispielsweise seine Aussage, die Zukunft des Wirtschaftsraumes ist nicht auf der Erde, der ist im Weltall. Das heißt, wir haben hier einen Mann, der hat hier Visionen für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Klar, das ist im Moment noch kein Thema. Und ich würde gerne mal mit einem lebenden Visionär sprechen, wie er sich wirklich die Welt, die Wirtschaft im Jahr 2040, 2050 vorstellt.
Ich hoffe, Hans-Peter, die Branche oder Branchenteilnehmer, die unseren Podcast hören, die werden deine Mahnung verstehen und aufnehmen. Ich danke dir jedenfalls. Ich habe ein paar neue Anhaltspunkte bekommen und wünsche dir einen ganz schönen Tag nach Stuttgart. Bis bald.
Ja, vielen Dank und Grüße nach Freiburg und bis bald, Dirk. Tschüss.
Wird sich die Immobilienwirtschaft, werden sich die Rahmenbedingungen in 4 Jahren verändert haben? Es ist nicht unmöglich, dass sich der Leidensdruck bis dahin erhöht haben mag, aber vielleicht schaffen wir es ja auch ohne Leidensdruck. Wahrscheinlich ist das der Gedanke eines unverbesserlichen Träumers. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal mit einem ganz herzlichen Dank an die Technik Severin Gauthier und Nico Usbeck, ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.